wir versuchen Melatonin zu verwenden oder einzunehmen für eine Phase unter Umständen oder eben, wie wir es gesagt hatten, bei Schichtarbeit oder wenn ich viel auf Reisen unterwegs bin, da macht es durchaus Sinn.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Endlich gut schlafen. Darum liegen Millionen Menschen nachts wach. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode. Leute, wir hoffen, ihr habt eine Woche mit gutem Schlaf hinter euch, mit unseren Tipps und vielleicht mit einigen Änderungen und Anpassungen in eurem Lifestyle. Heute an diesem Donnerstag gibt's die Health Nerds Sprechstunde. Das ist immer der Moment, wo wir eure Fragen zu unserem Thema beantworten. Und aus der Community sind viele Fragen reingekommen. Matthias Baum, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, du bist ja nicht nur renommierter Gesundheitswissenschaftler, Vortragsredner, du entwickelst Lifestyle-Konzepte, Interventionskonzepte, damit Menschen gesünder, besser durch den Alltag gehen können, sondern du hast natürlich auch eine Praxis, wo du jeden Tag mit echten Menschen zu tun hast. Bevor wir gleich reinsteigen in die ersten Fragen zum Thema Schlafen, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung am echten Menschen, wie groß, wie relevant ist das Thema Schlafen im Allgemeinen bei deinen Patienten? Wie sehr beschäftigt das die Leute?
Also ich sag mal prozentual, ich würde sagen 70% der Leute haben auf jeden Fall ein Thema mit dem Schlafen, sprich Einschlafen. Ich hatte ja, glaube ich, auch meine Standards. Ich nenne es immer die Standardfragen zum Thema Schlafen. Wie ist Einschlafen? Wie ist Durchschlafen? Wie ist das morgendliche Aufwachen und die Energie über den Tag? Und ich decke das schon ganz gut mit ab, weil die Fragen kriegt jeder gestellt. So, das heißt, wir werden auf jeden Fall zu dem Thema bei mir in der Praxis sprechen. Und ich glaube, dass es, du hast ja die Zahlen genannt, also das übersteigt das ja quasi nochmal. Jetzt habe ich natürlich auch keine repräsentative Gruppe, aber was ich sagen will, ist, es wird vielleicht häufig gar nicht so genau drauf eingegangen. Das war ja der Hintergedanke auch dieser Folge, dass wir uns natürlich mit Schlafthemen beschäftigen, die ein bisschen weitergehen und uns überhaupt erstmal das Thema aufgegriffen wird und eben betrachtet wird. Und es ist auf jeden Fall ein Thema und es ist auch immer interventionswürdig. Und man muss natürlich überlegen, ob es bedingt ist durch eine andere Erkrankung das oder Medikation, dass Schlaf nicht gut funktioniert. Aber auf jeden Fall hat es im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Gesundheit eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, es ist interessant, weil genau das gleiche Phänomen habe ich jetzt in dieser Woche mit dem Podcast erlebt, in meinem Freundeskreis, dass viele Leute gesagt haben, hey, gut, dass ihr immer über Schlafen gesprochen habt. Irgendwie so gefühlt, jeder schläft irgendwie nicht perfekt. Jeder hat irgendwie so seine Schlafthemen. Aber so richtig reden tun die Leute eigentlich nicht drüber. Jeder macht das so ein bisschen irgendwie mit sich selbst oder vielleicht noch mit einem Partner irgendwie aus, der neben einem liegt im besten Fall. Und deswegen, da lass uns mal direkt reingehen in die erste Frage, die passt so ein bisschen zu diesem Thema. Verena hat uns bei Instagram Direct Message eine Nachricht geschickt. Sie schreibt, liebe Health Nerds, ich habe eine kurze, einfache Frage. Was ist denn eigentlich die beste Schlafposition? Gibt es Erkenntnisse darüber, wie zum Beispiel unsere Vorfahren zu Urzeiten geschlafen haben? Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Tipps habt. Liebe Grüße, Verena.
Spannendes Thema. Du hattest es, glaube ich, auch angesprochen in der Richtung, gibt es irgendwie an äußeren Faktoren, so Materialien oder sowas, die nochmal besser sind?
Ja.
Also die optimale Schlafposition gibt es, kann man schon mal vorweg sagen, nicht. Es gibt aus evolutionärer Sicht oder auch anthropologischer Sicht durchaus Nutzen und Erkenntnisse. Also wie kann man sich das vorstellen? Sprich, unsere Vorfahren müssen ja auch geschlafen haben und sie müssen auch gut geschlafen haben, wenn das System so funktioniert, wie es funktioniert. Also haben wir in der Schlafsituation zum Beispiel auch eher etwas, was in der Gruppe stattfindet. Ne? Also nicht nur für sich alleine in seinem Schlafzimmer, sondern eher auch mit seiner Gruppe gemeinsam in sich in einer Schlafsituation befinden. Die Seitenlage ist immer wieder häufig auch als ein Thema, was mit dazu gehört, eher eingerollt zu sein, embryonale Stellung mit dabei. Schlafen in der Nähe des Bodens, also logischerweise nicht mit irgendwie Matratzen, Kissen aufgebaut zu sein. Von daher ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Dann Schlafphasen zu haben, also ich habe es, glaube ich, in der Begrifflichkeit polyphasische Schlafzyklen auch zu haben, ist auch etwas, was in der Erkenntnis vielleicht, was man eher denken kann, sprich nicht die Schlafzeit, wie wir sie jetzt irgendwie auch beschrieben haben, mit 7, 7,5 Stunden oder 8 Stunden pro Nacht, sondern eben auch Unterbrechungen oder mehrere Schlafphasen mit einzubauen, weil es natürlich in der Gruppe durchaus eine andere Verantwortung ist. Also wer schon mal unter freiem Himmel beispielsweise geschlafen hat, weiß, dass der Schlaf sich automatisch verändert. Das heißt aber nicht, dass die Erholung unbedingt abnimmt. Wir haben über Tiefschlaf und REM-Schlafphasen gesprochen. Das heißt, vielleicht haben wir mehr Wachphasen. Aber es hat insgesamt für die Gruppe eine wichtige Funktion. Ist quasi Teil der also Schlafen als auch als soziale Aktivität, die mit dazugehört. Also es ist, wie ich es schon erwähnt hatte, nicht nur ein Schlafen als komplett ausschalten, sondern einfach ein anderer Zustand auch des Gehirns. Und gerade dieses Thema der REM-Schlafphasen, also wo wir gesagt haben, hohe kreative, kognitive Verarbeitung des vergangenen Tages, was eher auch eine Art Bedrohungstraining sein konnte, also sich besser darauf einzustellen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Also von der Schlafposition habe ich einige Dinge erwähnt. Mhm. Wenn wir es auf die eigene Position lenken, also was haben wir? Seitenschlafen, Rückenlage, Bauchlage, Embryonalstellung, hat alles immer irgendwo auch Vor- und Nachteile und man kann versuchen, seine persönlich liebste Position zu finden. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass die Schlafposition ein Problem darstellt in der Regeneration, glaube ich, das ist das, was ich eben auch meinte mit bestimmten Materialien, dass es an der falschen Stelle angesetzt ist. So, wir brauchen eher für den Schlaf Erholung, wir brauchen Energie, um einschlafen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir brauchen ein Leben im Biorhythmus, sodass wir dann auch zur Ruhe kommen können und die Schlafqualität zunehmen kann. Und ich weiß, dass viele sagen, ja, wenn ich auf der Seite liege, dann schläft meine Hand beispielsweise ein. Oder,
ja, oder die Schulter. Viele genau. Machen so den Arm unter den Kopf, ich zum Beispiel. Und dann wachst du morgens auf und denkst, oh Gott, meine Schulter, die muss ich erstmal beim Chiropraktiker einrenken lassen.
Aber Fakt ist, dass das nicht der Hauptaspekt dabei ist, sondern auch das ist eher etwas, was aus der täglichen Aktivität stammt. Nämlich beispielsweise zu wenig Bewegung oder eine Situation, dass man es im Alltag gar nicht hinbekommt, ich mache es jetzt gerade, wir sehen uns ja per Video, den Griff nach oben beispielsweise, ne? Also nach oben zu greifen. Wie häufig machen das Menschen, die nicht regelmäßig Sport treiben? Und jetzt lege ich mich passiv in eine Situation rein und belasse das länger, also oder liege drauf und dann ist es vielleicht nicht wirklich förderlich und macht einem dann auch ein komisches Gefühl. Worauf ich hinaus will, ist in der aktiven Hälfte des Biorhythmus, des 12-Stunden-Rhythmus, körperliche Aktivität mit aufzugreifen. Und das sehe ich eigentlich eher, dass wir eine Verbindung haben, dass Leute es auf die Schlafposition zurückführen, aber das nur die Folge von ist und es natürlich eher um die Aspekte geht, über die wir auch für den Biorhythmus schon gesprochen haben, um das mehr mit zu verbessern. Ich weiß, dann gibt es bei dem Thema Rückenlage häufig, dass man sagt, ja, dann wird das Schnarchen beispielsweise mehr, also der Mund geht auf, Zungenboden geht nach hinten, sinkt ab. Wir hatten auch das Thema im Rachenbereich, dass sich eher Fettzellen anlagern, dass einfach die Atmung mit eingeschränkt ist. So genau kann man es in der Nacht ja auch gar nicht steuern. Und hier geht es eher um andere Aspekte, die von Vorteil sind. Und ansonsten darf man gerne die Position erstmal wählen, die einem eine wohlige Situation gibt.
Super. Also ich halte fest, die optimale Schlafposition gibt es nicht. Ich weiß, man gibt natürlich auch verschiedene, sagen wir mal, medizinische Fachgebiete. Orthopäden häufig empfehlen, auf dem Rücken zu liegen, um die Wirbelsäule irgendwie zu entlasten.
Aber wir machen doch, Entschuldigung, ich muss da gleich rein, weil es gibt auch physiotherapeutische, manualtherapeutische Ansätze, die ich alle nicht für verkehrt erachte, aber wenn ich dann höre irgendwie, okay, Seitenschlafen und Embryonalstellung, also sich einzurollen oder die Hüfte zu beugen und die Beine anzuziehen, das ist genau wie die Sitzposition, das sorgt für noch mehr Verkürzung. Fakt ist, wenn ich im besten Falle körperliche Aktivität am Tag habe und auch die entgegengesetzte Richtung trainiere, habe ich einen viel eher einen Vorteil. Also die Idee ist so ein bisschen, ich suche mir eine Position, weil das in meine typische tägliche Verkürzung reingeht, ne? Weil ich immer immer in dieser Sitzposition auch bleibe. Aber wie viel Sinn macht es, jemandem mitzugeben, ja, leg dich mal auf jeden Fall auf den Rücken und achte da nachts drauf. Nochmal, wir haben über so viele Aspekte gesprochen, die den Schlaf optimieren können. Darauf würde ich eher achten. Und erinnert euch mal selbst daran, dass man früher auch in den Positionen schlafen konnte, dass es problemlos funktioniert hat. Natürlich kann mal irgendwie eine Hand einschlafen, aber wenn das im Regelfall auftritt, haben wir eher ein Thema der Halswirbelsäule und am Ende des Tages auch eine Frage des muskulären und faszialen Systems und des Trainings.
Super. Ich gehe direkt zur nächsten Frage, Matthias, auch mit dem Blick auf die Uhr. Wir wollen ja hier möglichst einige Fragen beantworten in der Kürze der Zeit. Anne Schubert hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Liebes Health Nerds Team, hier kommt meine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Es geht um Schlaf und bei mir konkret über das Thema Träumen. Ich bin weiblich, 43, und habe, seit ich mich erinnern kann, Albträume. Soweit ich mich erinnere, geht das zurück bis ins Alter von 3 Jahren. Das kann natürlich auch sein, dass es früher angefangen hat. Inhaltlich ging es um Wölfe, Schluchten, allgemeine Weltuntergangsstimmung. Jetzt frage ich mich, wieso man schon als kleines Kind sowas träumt. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt noch kein Fernsehen gesehen oder ähnliche Berührungspunkte mit Medien gehabt. Was ich von meinen Eltern weiß, ist, dass ich bei meiner Geburt Sauerstoffmangel durch die Nabelschnur um den Hals hatte. Kann das vielleicht dieses traumatische Erlebnis hervorrufen und Grund für die Albträume sein? Als kleine Anmerkung, ich konnte als Kind meine Träume steuern. Stichwort luzides Träumen. Und auch als Erwachsener habe ich das schon ein paar Mal hinbekommen. Viele Grüße, Anne.
Spannend.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das Thema Träume generell, können wir gleich mal drüber reden, auch das Thema Albträume. Mhm. Matthias, wir haben beide kleine Kinder oder du eine kleine Tochter, ich 2 kleine Jungs, und klar, also auch bei meinen Jungs, die wachen auch manchmal nachts auf und sind total verstört, und dann weißt du, okay, die haben irgendwas geträumt, dann erzählen sie dir was von Dinosauriern und von von dunklen Wäldern. Logisch, die gucken natürlich auch mal irgendwie eine Kinderserie oder lesen ein Buch, wo es um Dinosaurier und den Meteoriten geht, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Das merke ich schon, auch bei so einem 2-3-Jährigen, das beschäftigt die ungemein. Mhm. Auch das Thema Tod ist gerade ein Riesenthema. Was passiert, wenn ich von dem Haus runterfalle? Bin ich dann tot? Was passiert, wenn ich von da runterspringe? Bin ich dann tot? Also das sind Fragen, die entstehen in dem Alter 2-3 Jahre. Aber dass jemand dann also ein Leben lang diese Träume hat, wie jetzt im Fall von Anne, was können wir ihr hier in der Kürze der Zeit, das ist sicherlich ein Thema, was man nicht so in 2 Minuten abhandeln kann, aber was kannst du ihr mitgeben?
Also erstmal dieser Fragenteil, warum träumen kleine Kinder bereits von beängstigenden Szenarien? Du hast gerade ein Beispiel genannt, was vielleicht auch wirklich durch die Erfahrung des Tages in Verbindung steht. Also nicht, dass deine Kids die Dinosaurier wirklich gesehen haben, aber natürlich irgendwo einen Bezugspunkt dazu hatten. Anne sagt, okay, ich hatte den medialen Einfluss vielleicht gar nicht, aber es ist nicht untypisch, dass Kinder und selbst auch schon in diesem Kleinkindalter intensive Träume und auch Albträume haben können, ohne explizit dafür einen Einfluss gehabt zu haben. Und der Grund ist, dass das Gehirn von Kindern natürlich sich in einer extrem rasanten Entwicklung befindet. Also das heißt, neue Eindrücke, die mit aufgenommen werden, die verarbeitet werden müssen. Dafür brauchen wir ja das Träumen, also die kognitive Verarbeitung in den REM-Schlafphasen insbesondere. Und man könnte quasi sagen, der Traum ist eine Art Testlauf für das Verarbeiten von Emotionen, von Ängsten und grundsätzlich von Erfahrung. Von daher ist auch das Thema Traumdeutung, ich sehe es ein bisschen schwierig. Ich finde den Ansatz manchmal nicht verkehrt, weil man irgendwie einen Einstiegspunkt finden kann, auch im Gespräch. Aber also jetzt eher in der therapeutischen Perspektive, und sicherlich gibt es da nochmal mehr Experten für. Aber am Ende ist es ein Zusammenschnitt von Informationen und, wie gesagt, emotionaler Verarbeitung und eine Konnotierung der Informationen, über die man dann so in der Nacht träumt, dass halt daraus beispielsweise auch ein sehr präzises Szenario entstehen kann, wie in dem Falle mit den Wölfen beispielsweise. Und der Nutzen dafür, wie gesagt, Verarbeitung, ein Testlauf für Emotionen, Ängste, für Erfahrung, das ist, hat sich, muss sich und kann gar nicht anders sein, im Laufe der Evolution durchgesetzt. Und das heißt wirklich so gefährliche Situationen auch durchzuspielen. Und dann entsteht da vielleicht eine gewisse Symbolik oder auch ein Bewusstwerden, dass diese Geschichten auch bleiben. Aber es ist auf jeden Fall erstmal etwas, was der kindlichen Entwicklung hilft. So, dann bleibt das weiter bestehen. Die Frage, den zweiten Teil daraus, kann ein traumatisches Geburtserlebnis für diese Albträume sorgen? Grundsätzlich, ja, ist durchaus möglich. Und es gibt auch Forschungsergebnisse in die Richtung, dass die Pränatale, also noch im Uterus, und frühe Geburtserlebnisse einen Einfluss auf das Nervensystem nehmen können und das Unterbewusstsein auch prägen können. Und eine Situation wie Sauerstoffmangel, was schon ein etwas Extremeres wäre, eine stressvolle Erfahrung ist und die, wo das Gehirn natürlich drauf reagiert und möglicherweise auch ein Potenzial für Albträume erhöhen könnte. Also das ist durchaus ein Punkt, über den man nachdenken kann. Dass letztendlich auch das Stresssystem insgesamt sensitiver oder anfälliger reagiert und häufiger sich das Ganze dann auch in Albträumen äußert. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, ob man das auch therapeutisch nochmal mit aufarbeiten sollte. Der Grundgedanke, dass es die Verarbeitung ist, ob wie gesagt, aus einer evolutionären Perspektive heraus der eigentlichen Verarbeitung grundsätzlich oder wirklich ein Ereignis ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist durchaus möglich, dass das Gehirn quasi bedrohliche und unsichere Gefühle auch speichert und sich dann doch irgendwie daran erinnert. Wie gesagt, das wäre eher ein Bereich, den man therapeutisch nochmal, vielleicht dann eher nochmal speziell abklären sollte.
Und Matthias, ein Thema, was sie auch angesprochen hatte oder einen Begriff, den sie genannt hatte, luzides Träumen. Das muss man, glaube ich, erklären. Wer das noch nie gehört hat, kann damit relativ wenig anfangen. Es geht also vereinfacht gesagt in die Richtung, dass man bewusst steuern kann, was man träumen will oder wird.
Genau, es ist quasi der bewusste Eingriff in den Traum und ist eine mögliche Strategie, um eben auch mit den Albträumen besser umgehen zu können. Und ist sicherlich auch etwas, was man trainieren kann oder zumindest nochmal aufgreifen kann. Vielleicht auch eher im Kontext nochmal der direkten professionellen Begleitung dabei, dass es möglich ist, durchaus. Und wie gesagt, ist ein strategischer Ansatz. Auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, jeder hat das schon mal probiert irgendwie. Manchmal, man wacht ja auch manchmal aus einem schönen Traum auf, ja, und denkt irgendwie, oh Mensch, das war so toll, was ich da gerade irgendwie erlebt habe. Schnell wieder weiterschlafen und dann geht's an der gleichen Stelle bestenfalls weiter. Manchmal gelingt das, häufig nicht, aber luzides Träumen, interessant, können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, ob man das trainieren kann, ob man das lernen kann, ob das eine Technik ist, die man irgendwie sich aneignen kann. Finde ich hochspannend. Also, liebe Anne, wie gesagt, es ist ein großes Thema und Albträume ein Leben lang ist sicherlich auch etwas Belastendes. Es macht bestimmt Sinn, sich da vielleicht auch mal professionell beraten zu lassen von jemandem, der da noch tiefer in diese Materie einsteigen kann und dir vielleicht auch Wege und Ideen geben kann, wie man diesen Weg anders gehen kann, wie man das vielleicht abmildern oder behandeln kann. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Gib uns gerne mal ein Update, wie du mit vielleicht auch unseren Tipps zum Thema Schlafen auch irgendwie einen besseren Schlaf hast, der vielleicht auch andere Träume dann ermöglicht. Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Melatonin sprechen. Melatonin ist der Meister und der Herrscher über unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieses Hormon steuert maßgeblich die biologischen Prozesse, die unseren Körper auf den Schlaf vorbereiten. Steht uns ausreichend Melatonin zur Verfügung, verkürzt sich die Einschlafzeit, die Schlafqualität wird verbessert und die Schlafdauer verlängert. Genial, Melatonin können wir als hochwertiges Supplement einnehmen. Unser Podcast-Partner Artgerecht hat ein Melatonin-Spray entwickelt, das durch die innovative Tiny-Sphere-Technologie eine überlegene Bioverfügbarkeit bietet und direkt über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf gelangt. Der Vorteil? Doppelt so starke Aufnahme und eine dreimal schnellere Wirkung im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, die als Kapsel geschluckt werden und durch unseren Verdauungstrakt gehen müssen. Probiere es doch einfach selbst aus. Für unsere Health Nerds Community gibt es noch vor dem offiziellen Verkaufsstart die Möglichkeit, das neue Melatonin-Spray zu probieren. Und das mit 15% Nachlass. Gib im Warenkorb auf artgerecht.com einfach den Code SCHLAFEN15 ein. Und schon reduziert sich der Betrag. SCHLAFEN15, das ist dein Code für das neue Melatonin-Spray von Artgerecht. Den direkten Link zum Spray und den Code packe ich dir natürlich auch noch einmal in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen, die muss ich ein bisschen zusammenfassen, weil sie relativ lang ist, aber sehr interessant. Uns hat geschrieben die Caro. Eine sehr liebe E-Mail. Caro, erstmal vielen Dank. Sie hat viel über das Thema Gesundheit, über den Körper gelernt, wie sie schreibt, aufgrund unserer Podcasts. Und jetzt hat sie eine etwas komplexere Frage zum Thema Schlafen. Worum geht's? Also erstmal beschreibt sie, dass sie eigentlich sehr gut schläft, dass sie alles Mögliche auch ausprobiert hat. Schlafbrille, Blaulicht, Filterbrille am Abend, Minimierung der Bildschirmzeit, frühes Abendessen und so weiter. Sie hat auch einen Schlaftracker und auch demzufolge und auch ihrem subjektiven Empfinden nach schläft sie gut. In der Nacht im Schnitt 7,5 Stunden, also auch das, was wir empfohlen haben. Dennoch sagt sie oder schreibt sie, dass sie das Gefühl hat, so richtig gut schläft sie nachts dann nicht. Wenn sie nämlich aufwacht, weil sie mal auf die Toilette muss, kann sie nicht mehr einschlafen. Und jetzt hat sie gelesen, dass es eine Aminosäure gibt, 5-HTP. Das ist was genau, Matthias?
5-Hydroxytryptophan. Also es ist eine weitere Stufe von Tryptophan, dieser essentiellen Aminosäure, die wir brauchen als Baustoff. Wir haben zugesprochen für Serotonin. Und dann eben Melatonin, auch das Schlafhormon.
Genau, und jetzt fragt sie, dieses Produkt hat sie sich jetzt bestellt. Sie hat ein bisschen Angst davor, wenn sie das einnimmt, dass es zu einem Gewöhnungseffekt führen kann und sie dann sozusagen ohne diese Zusatzmittelchen gar nicht mehr richtig durchschlafen kann. Hm. Daher ihre Frage, würdet ihr die Einnahme von 5-HTP in meinem Fall empfehlen oder sprechen aus eurer Sicht Gründe dagegen? Das ist im Kern ihre Frage. Liebe Caroline, 32 hat sie noch dazu geschrieben. Vielen Dank. Was können wir ihr raten?
Also natürlich kann und dürfen, ich mache das auch nicht jetzt, die grundsätzliche Empfehlung, das auf jeden Fall so einzunehmen, aber wir können es uns ja mal einmal gesamt anschauen. Also warum kommt sie auf den Gedankengang, 5-HTP zu verwenden? Wir hatten über das Thema gesprochen, dass aus dieser Aminosäure Serotonin und Melatonin gebildet werden. Ich hatte auch erwähnt, dass 95% circa des Serotonins und auch des Melatonins peripher gebildet werden, also nicht im zentralen Nervensystem, sondern insbesondere im Darm. Ich hatte auch gesagt, dass die Zusammenhänge insofern wichtig sind, weil peripheres Serotonin nicht blut-hirn-schrankengängig ist, also nicht in das zentrale Nervensystem gelangen kann und dementsprechend auch nicht zur Serotonin- und dann Melatonin-Produktion zur Verfügung steht. Und 5-HTP, also das Hydroxytryptophan, ist quasi ein Zwischenbaustoff, der kann über die Blut-Hirn-Schranke gehen und kann dann dort in Serotonin umgewandelt werden, weswegen dieses Präparat gerne auch eingesetzt wird, wenn es um das Thema depressive Verstimmungen, teilweise auch Depressionen geht, gerade wenn auch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer nicht funktionieren, als eine mögliche Alternative im Ansatz. Und ja, es kann durchaus sein, dass es sich darin begründet. Also wir hatten den Prozess, um das nochmal zusammenzufassen, gesagt, es geht weniger um das Serotonin direkt, sondern Melatonin, was wir besprochen hatten als den Meister des Biorhythmus. Das heißt, hier haben wir letztendlich das sogenannte Schlafhormon, das uns hilft einmal beim Einschlafen. Wir hatten über die externe Zufuhr von Melatonin gesprochen, was nachweislich die Einschlafzeit verkürzt. Und wir haben dazu gesprochen, dass Melatonin über die Nacht ansteigt bis zum Peak-Level nachts zwischen 1, 2 Uhr. Und wir quasi jetzt mit diesem 5-HTP mit beeinflussen würden, dass mehr Melatonin quasi auch mit aufgenommen werden könnte. So, das ist der Grundgedanke dabei. Da muss man aber sich wieder überlegen, ist das jetzt in dem Fall genau das Richtige? Weil es müsste ja irgendeinen Grund geben, warum dann wirklich zu wenig Serotonin oder Tryptophan im Stoffwechsel vielleicht auch zur Verfügung steht. Das haben wir bei dem Serotonin-Thema grundsätzlich immer. Wir hatten gesagt, dass wenn Serotonin bzw. Tryptophan von einem aktiven Immunsystem geklaut werden würde, dass es dann in der Menge nachher eben nicht ausreichen würde. Also es ist, glaube ich, grundsätzlich zu schwer hier einzuschätzen, ob 5-HTP jetzt wirklich die beste Variante wäre, auch was das Thema Gewöhnungseffekte angeht. Grundsätzlich ist eigentlich moderate Dosierungen erstmal auch dann, wenn man es verwendet, zu beobachten, wie man drauf reagiert und die Dosierung eventuell nochmal etwas anzupassen. Ich empfehle in dem Fall aber auch immer nochmal Rücksprache mit Arzt oder Therapeuten, ob man das wirklich so machen sollte, da gerade 5-HTP auch in den Regularien jetzt nicht mehr so frei verfügbar ist. Also da muss man insbesondere auch nochmal drauf schauen. Auch die Überlegung ist eben auch nicht täglich, sondern in einem anderen Dosierungsintervall mit einzusetzen, um irgendeinen Gewöhnungseffekt nochmal mit auszuschließen. Ich würde auch, und es gilt übrigens bei Melatonin auch, nicht dauerhaft irgendwie versuchen, Melatonin zu verwenden oder einzunehmen, sondern für eine Phase unter Umständen oder eben, wie wir es gesagt hatten, bei Schichtarbeit oder wenn ich viel auf Reisen unterwegs bin, da macht es durchaus Sinn. Und das gilt bei dem 5-HTP auch. Also da würde ich eher auf den grundsätzlichen Mechanismus schauen. Und dann, und jetzt komme ich eher zu den grundsätzlichen Sachen, dass sie dann wach liegen bleibt, hat ja zwei Gründe. Einmal die vermehrten Toilettengänge, was eher ein Thema auch des vielleicht des Elektrolythaushaltes sein kann. Also Kalium und Magnesium durchaus nochmal, sich vielleicht auch mit anzuschauen, ob es da irgendwelche Verschiebungen gibt. Das ist der eine Teil und der andere Aspekt, und da bin ich schon bei ihr, da bin ich nicht ganz bei ihr, weil sie sagt, Stress hat sie subjektiv eigentlich nicht, aber das Stresssystem scheint schon hochzufahren und sie kommt dann nicht mehr wieder passend zur Ruhe. Jetzt kann man überlegen, wie sie zur Toilette geht, also macht sie Licht an oder setzt sie da auch wieder ihre Blaulichtfilterbrille auf, das kann man dann durchaus verwenden auch nachts. Und durchaus nochmal in Richtung Stresssystem zu überlegen, ob man nicht etwas Beruhigenderes am Vorabend nochmal machen kann. Atemtechniken hatten wir beispielsweise als eine mögliche Routine mit erwähnt. Oder auch zum Einschlafen, also nochmal eine weitere Einschlafroutine dann auch zu erzeugen, um dann schneller schlafen zu können. Wenn man dann aber länger wach liegt, spricht es schon dafür, dass das Stresssystem wieder hochgefahren ist. Oder, und jetzt kommt der nächste Punkt, vielleicht dann wirklich 5-HTP oder eben auch Melatonin dann letztendlich fehlt, um dann wieder in den Schlaf kommen zu können. Also das sind letztendlich die Punkte, wo ich drauf schauen würde.
Eine Frage schaffen wir noch, Matthias. Und zwar kommt die rein von Sebastian. Er schreibt, ich habe eine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Ihr habt erklärt, dass Serotonin zu 95% aus dem Darm kommt, aber die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann. Macht dann ein Urintest überhaupt Sinn, um den Serotoninspiegel zu bestimmen, wenn man eh nicht weiß, ob das Serotonin im Gehirn ankommt? Und gibt es einen validen Test, um die Konzentration des Serotonins im Gehirn zu bestimmen? Über eine Antwort würde ich mich freuen, Sebastian. So, das ist spannend.
Ja, ist eine sehr kluge Frage und mehr als berechtigt, weil die Bestimmung des Serotoninspiegels in der Peripherie kann keine direkte Information geben über die Serotoninmenge im zentralen Nervensystem. So, das heißt, es stimmt, wie schon erwähnt, 95% des körpereigenen Serotonins werden im Darm produziert und da hat es eher die Notwendigkeit als Gewebshormon für die Darmbeweglichkeit wichtig zur Regulation des Verdauungssystems und es geht eben nicht nach oben über die Blut-Hirn-Schranke direkt ins Gehirn. So, wenn wir uns diese Serotonin-Urin-Testung beispielsweise anschauen, dann wird ein Abbauprodukt gemessen. Meistens heißt das 5-Hydroxy-Indol-Essigsäure. Kurz 5-HIA und gibt mir eine Information über den peripheren Serotoninstoffwechsel. So, und das kann interessant sein, hat aber nicht einen direkten Einfluss auf das zentrale Nervensystem. Und je nachdem, warum ich das testen möchte, also vielleicht finde ich einen Mangel und es gibt in den Untersuchungen auch gewisse Korrelationen, aber Korrelation heißt noch nicht kausalen Zusammenhang. Wenn ich in der Peripherie Serotonin erniedrigt habe, heißt es noch nicht, dass es zentral eben auch ein Fall ist. Aber diese Korrelation gegebenenfalls auch mit den Informationen, dass Schlafprobleme bestehen, dass Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Depressionen bestehen, dann habe ich vielleicht eine gewisse Verbindung, aber es ist absolut richtig, eine direkte Information über den Serotoninhaushalt im zentralen Nervensystem gibt es mir nicht. Und auf die Frage, gibt es dann Möglichkeiten, Serotonin im Gehirn zu messen, muss man letztendlich sagen, naja, dann müsste ich direkt reinschauen und wirklich gute oder auch Testungen, die man mal eben zu Hause machen kann oder auch klassisch in irgendeiner ärztlichen Praxis oder therapeutischen Praxis eher weniger. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt zum Beispiel PET-Scans, also Positronen-Emissionstomographien, um quasi die serotonerge Aktivität im Gehirn nachzuweisen und die Dichte der Neuronen und Rezeptoren sich dort genauer anzuschauen und eben die Transporteraktivität. Das ist nicht das, was man standardmäßig quasi machen würde. Auch die Variante, Informationen aus dem zentralen Nervensystem zu bekommen, nämlich über Rückenmarksflüssigkeit, über Liquor, um dort Stoffwechselprodukte des Serotonins feststellen zu können, ist auch nicht die gängige Variante. Von daher indirekt eben auch bei bestehenden Symptomen und dann eben die Frage, wie wir es mit dem 5-HTP eben hatten oder auch mit Melatonin einen gewissen Einfluss darauf nehmen zu können. Das heißt, in der Kombination bestehen irgendwelche Symptome, kriege ich da anamnestisch etwas heraus. Gibt es vielleicht Gentestungen, die es durchaus gibt, die Aufschlüsse darüber geben, dass die serotonerge Aktivität reduziert sein könnte? So in diese Richtung könnte man vielleicht denken, aber nein, es gibt nicht die eine Messung, um das alternativ sehr gut darstellen zu können. Ist durchaus ein wichtiges Thema.
Endlich gut schlafen. 80% der Bevölkerung schlafen schlecht. Menschen liegen nachts wach, können nicht durchschlafen, wachen mitten in der Nacht wieder auf, können nicht einschlafen. Schlafen ist ein Riesenthema. Und Matthias, du hast es in unserer Hauptepisode so treffend und so auf den Punkt gebracht. Schlafen ist am Ende natürlich die Basis unserer Gesundheit. Wer nicht gut schläft, wird nicht fit durch den Tag gehen, wird empfänglich sein, wird Probleme mit dem Immunsystem gegebenenfalls haben und wird einfach nicht die Leistungsfähigkeit haben, die er haben könnte. Insofern ist es ein Thema, wo ich glaube, es lohnt sich, sich damit ganz persönlich mal auseinanderzusetzen und wirklich mal zu schauen, was kann ich tun, um meinen Schlaf zu optimieren, um besser zu schlafen, um die Schlafqualität zu erweitern und zu erhöhen. Vielen Dank für eure vielen Fragen. Wir konnten nicht alle beantworten. Wir werden natürlich auch per Mail schriftlich alles beantworten, was ihr uns an Fragen schickt. Danke an unsere Community und an die vielen Neuankömmlinge, von denen wir auch immer Nachrichten bekommen, dass sie zum ersten Mal eine Folge von uns gehört haben. An euch natürlich auch ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, mit euch in den Austausch zu gehen. Nächsten Donnerstag gibt's eine neue Folge. Bis dahin, bleibt neugierig und schlaft gut.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.